Enthaus war ein großes Haus und wirkte ziemlich düster. Die Bäume, deren Äste teilweise bis zum Dach reichten, schlossen es fast völlig ein. Ganz eindeutig war es reparaturbedürftig. Poirot bedachte es mit einem anerkennenden Blick, bevor er die Glocke betätigte, eine dieser altmodischen Glocken, für die man die Kräfte eines Herkules benötigte und die, einmal in Gang gesetzt, in vorwurfsvollem Ton immer weiter läutete. Die Tür wurde von einer Frau mittleren Alters geöffnet, eine respektable Frau in Schwarz, so würde ich sie beschreiben. Sie wirkte sehr ehrbar, ein wenig kummervoll und völlig gleichgültig. »Miss Bagley«, so sagte sie, »sei noch nicht zu Hause.« Poirot erklärte ihr, dass wir eine Verabredung hätten. Sie war einer der Menschen, die Fremden gegenüber zum Misstrauen neigen, weshalb es für ihn nicht leicht war. Ohne mir irgendwie schmeicheln zu wollen, nehme ich an, dass wohl eher meine Wenigkeit ihre Entscheidung positiv beeinflusste. Jedenfalls wurden wir weitergebeten und in das Empfangszimmer geführt, wo wir auf Miss Bagley warten sollten. Der sonnige Raum mit Seeblick hatte absolut nichts Melancholisches an sich. In seiner schäbigen Gemütlichkeit lieferten sich die Stilrichtungen ein spannendes Duell. Billige, ultramoderne Vielfalt kämpfte gegen viktorianische Behäbigkeit. Waren die Vorhänge aus verblichenem Brokat, so strahlten die Möbelbezüge neu und fröhlich bunt, während die Kissen definitiv grell waren. An den Wänden hingen, wie ich fand, recht ordentliche Familienporträts. Neben dem Grammophon lagen willkürlich verstreut einige Schallplatten. Es gab ein Kofferradio, praktisch keine Bücher, nur eine Zeitung lag aufgeschlagen auf dem Sofa. Poirot nahm sie in die Hand und legte sie mit einem abfälligen Gesichtsausdruck wieder zurück. Es war der St. Lou Herald. Irgendetwas veranlasste ihn, sie ein zweites Mal aufzunehmen, und er widmete sich gerade einem Artikel, als die Tür aufging und Nick Bagley den Raum betrat. »Ellen, bringen Sie das Eis«, rief sie über die Schulter und kam dann auf uns zu. »Also, hier bin ich. Die anderen habe ich abgeschüttelt. Ich sterbe vor Neugierde. Bin ich etwa die langgesuchte Heldin für einen Film? Sie waren so ernst und feierlich«, damit wandte sie sich an Poirot, »dass es gar nichts anderes sein kann. So machen Sie mir doch schon ein anständiges Angebot.« »Ach, wie schade, Mademoiselle«, setzte Poirot an. »Sagen Sie bloß nicht, es handelt sich um das Gegenteil«, insistierte sie. »Sagen Sie jetzt nicht, Sie malen Miniaturen und möchten, dass ich eine kaufe.« »Aber nein, unmöglich. Mit diesem Schnurrbart und als Gast im Majestic, dem Hotel mit dem scheußlichsten Essen und den höchsten Preisen in ganz England. Nein, das kann einfach nicht sein.« Die Frau, die uns die Tür geöffnet hatte, kam mit Eiswürfeln und einem Tablett voller Flaschen. Nick mixte mit geübter Hand die Cocktails und redete dabei ununterbrochen. Ich glaube, dass Poirots Schweigen, für ihn so untypisch, schließlich doch Eindruck auf sie machte. Sie unterbrach sogar das Eingießen und fragte kurz angebunden, »Also gut?« »Genau das wünsche ich Ihrer Gesundheit. Möge sie gut sein, Mademoiselle.« Er nahm seinen Cocktail. »Auf Ihre Gesundheit, Mademoiselle. Möge sie auch weiterhin anhalten. Ihre Gesundheit.« Das Mädchen war kein Dummkopf. Sein bedeutsamer Ton verfehlte nicht seine Wirkung. »Ist denn etwas nicht in Ordnung?« »Ja, Mademoiselle, allerdings. Zum Beispiel das hier.« Er hielt ihr auf seiner ausgestreckten Handfläche die Kugel hin. Sie nahm sie mit einem verwunderten Stirnrunzeln auf. »Sie wissen, worum es sich hierbei handelt?« »Ja, sicher, es ist eine Kugel.« »Genau das. Mademoiselle, heute Morgen ist keine Wespe an Ihrem Gesicht vorbeigeflogen, sondern diese Kugel.« »Sie glauben doch nicht, dass irgendein Verrückter im Hotelgarten herumgeschossen hat.« »Es sieht ganz danach aus.« »Das soll mich doch der Teufel holen«, sagte Nick ganz spontan und unverblümt. »Sieht aus, als ob ich einen tüchtigen Schutzengel hätte. Das wäre dann Nummer 4.« »Ja«, bestätigte Poirot. »Das ist Nummer 4, Mademoiselle. Ich möchte über die anderen drei nun, sagen wir, Unfälle hören.« Sie sah ihn fragend an. »Ich möchte ganz sicher gehen, Mademoiselle, dass es Unfälle waren.« »Aber warum denn? Natürlich waren sie das. Was denn sonst?« »Mademoiselle, ich bitte Sie, machen Sie sich auf einen großen Schock gefasst. Angenommen, es trachtet Ihnen jemand nach dem Leben.« Nicks Reaktion bestand in einem Lachanfall. Die Vorstellung schien sie kolossal zu amüsieren. Eine wunderbare Idee. Mein lieber Herr, wer in aller Welt sollte mein Leben bedrohen? Ich bin nicht die schöne junge Millionenerbin. Ich wünschte beinahe, jemand würde tatsächlich versuchen, mich zu töten. Das wäre eine richtig spannende Sache. Aber ich fürchte, dazu besteht wenig Hoffnung. Mademoiselle, würden Sie mir bitte von diesen Unfällen erzählen? Ja, sicher. Aber da gibt es nichts Besonderes. Eben einfach dumme Zufälle. Zum Beispiel das schwere Bild über meinem Bett. Es fiel in der Nacht herunter. Durch puren Zufall hörte ich irgendwo im Haus eine Tür klappern und ging hinunter, um sie zu schließen, und war so gerettet. Das Bild hätte mir wahrscheinlich den Schädel eingeschlagen. Das war Unfall Nummer eins. Poirot lächelte kein bisschen. »Fahren Sie fort, Mademoiselle, gehen wir über zu Nummer zwei.« »Oh, das ist noch uninteressanter. Wenn ich schwimmen gehe, benutze ich immer einen steilen Klippenpfad hinunter zum Meer, weil man dort von einem Felsen aus gut tauchen kann. Irgendwie hatte sich wohl ein Felsbrocken gelöst und rollte mit Getöse direkt an mir vorbei. Nummer drei war ganz anders. Irgendetwas stimmte nicht mit den Bremsen. Ich weiß nicht genau was. Der Mechaniker hat es mir zwar erklärt, aber ich habe es nicht verstanden. Nun, jedenfalls, wenn ich durch das Eingangstor und den Hügel hinabgefahren wäre, hätten sie wohl versagt und ich wäre mit einem höllischen Aufprall direkt im Rathaus gelandet. Zwangsläufige Folge, eine geringfügige Demolierung des Rathauses und Totalschaden meiner Person. Da ich jedoch immer etwas vergesse, drehte ich nochmal um und rauschte daher nur in die Lorbeerhecke.
»Und Sie können mir nicht sagen, wo der Fehler lag?«
»Fragen Sie doch in Motts Werkstatt, die wissen es sicher. Es war eine relativ simple und technische Sache. Hatte mit lockeren Schrauben zu tun, glaube ich. Ich frage mich, ob Ellens Sohn, sie ist mein Mädchen für alles, war vorhin an der Tür, daran herumgespielt hat. Jungen tun das doch zu gerne. Ellen schwört natürlich, dass er nicht einmal in der Nähe des Wagens war. Egal, was Mott auch sagt, ich habe das Gefühl, jemand hat an einer Schraube herumgedreht.
Wo befindet sich Ihre Garage, Mademoiselle?
An der Rückseite des Hauses.
Ist sie gewöhnlich abgesperrt?
In Nicks weit aufgerissenen Augen lag Erstaunen.
Oh nein, natürlich nicht. Also hätte jeder ungestört den Wagen manipulieren können?
Nun ja, ich denke schon. Aber es kommt mir so albern vor.
Nein, Mademoiselle, es ist ganz und gar nicht albern. Sie wollen einfach nicht verstehen. Sie sind in Gefahr, in höchster Gefahr. Niemand geringerer als meine Wenigkeit teilt Ihnen dies mit. Wissen Sie überhaupt, wer ich bin?
Nein, erwiderte Nick etwas angespannt.
Ich bin Hercule Poirot.
Oh, sagte Nick ziemlich matt.
Oh ja. Mein Name ist Ihnen bekannt, hä?
Oh ja. Sie rutschte unbehaglich in ihrem Sessel hin und her. Ein unruhiger Ausdruck trat in ihre Augen. Poirot beobachtete sie aufmerksam.
Es ist Ihnen also peinlich. Ich nehme an, Sie haben meine Bücher nicht gelesen.
Nun, jedenfalls nicht alle. Aber Ihr Name ist mir natürlich geläufig.
Mademoiselle, Sie sind eine taktvolle kleine Lügnerin.
Bei dem Wort zuckte ich zusammen und musste an die Worte nach dem Lunch im Majestic denken.
Ich vergesse immer, Sie sind ja noch ein Kind, Sie können mich gar nicht kennen. So vergänglich ist der Ruhm. Mein Freund Ihr wird Sie aufklären.
Nick sah mich an. Etwas verlegen räusperte ich mich. Monsieur Poirot ist, er war ein großer Detektiv, erklärte ich.
»Ah, mein Freund«, rief Poirot aus, »mehr fällt Ihnen nicht ein? Mais dites donc, zieren Sie sich nicht. Sagen Sie, Mademoiselle, dass ich Hercule Poirot bin, der Einzigartige, der Unübertroffene, schlicht der größte Detektiv, den es je gab.«
»Das erübrigt sich jetzt wohl«, sagte ich kühl. »Das haben Sie ja bereits erledigt.«
»Ach ja, aber es ist viel angenehmer, bescheiden zu bleiben. Man sollte sich nicht selber loben müssen.«
Hundebesitzer sollten nicht selbst bellen müssen, stimmte Nick mit gespieltem Mitleid zu. Übrigens, wie heißt Ihr Hund eigentlich? Dr. Watson, nehme ich an?
Mein Name ist Hastings, sagte ich eisig.
Oh, wie die gleichnamige Schlacht im Jahre 1066, sagte Nick. Keiner soll behaupten, ich sei ungebildet.
Aber all das ist einfach zu fantastisch. Glauben Sie denn wirklich, jemand will mich um die Ecke bringen?
»Das wäre wirklich mal was Aufregendes, aber natürlich passieren solche Dinge nicht in Wirklichkeit, nur in Büchern. Ich sehe Monsieur Poirot eher als Chirurg, der eine neu erfundene Operationstechnik ausprobieren will.
oder als Arzt, der eine seltene Krankheit entdeckt und nun am liebsten möchte, dass alle Welt sich ansteckt.
»Sacre tonnerre«, polterte Poirot los. »Wann sind Sie endlich einmal ernst? Ist euch jungen Leuten von heute denn nichts eilig? Es wäre kein sehr gelungener Scherz, legen Sie nun als hübsche kleine Leiche im Hotelgarten mit einem hübschen kleinen Loch im Kopf anstatt im Hut. Dann wäre Ihnen das Lachen vergangen, eh?«
»Vielleicht gerade noch ein unheimliches Lachen bei einer Seance«, sagte Nick. »Aber ganz im Ernst, Monsieur Poirot, es ist alles sehr freundlich von Ihnen und so weiter, aber das Ganze muss einfach ein dummer Zufall sein. Sie sind ein hartnäckiger kleiner Teufel. Daher auch mein Name, Nick. Man behauptet, mein Großvater habe seine Seele an den Teufel verkauft. Für die Leute in der Gegend hier war er immer Old Nick. Er war ein garstiger alter Mann. Dabei sehr amüsant. Ich betete ihn an. Ich war ständig mit ihm zusammen und deshalb nannte man uns bald den alten Nick und die junge Nick. Eigentlich heiße ich ja Magdala. Ein ungewöhnlicher Name. Ja, eine Art Tradition in unserer Familie. Bei den Buckleys hat es immer mehrere Magdalas gegeben. Eine davon hängt hier.« Sie wies mit dem Kinn auf ein Bild an der Wand. »Ah«, sagte Poirot. Dann wandte er seinen Blick zu dem Porträt über dem Kaminsims und fuhr fort. »Ist das Ihr Großvater, Mademoiselle?« »Ja, ein ziemlich fesselndes Porträt, nicht wahr? Jim Lazarus hat mir sogar ein Angebot dafür gemacht. Aber ich verkaufe nicht. Ich empfinde nun einmal eine große Zuneigung für den alten Nick.« Poirot schwieg eine Minute und sagte dann sehr ernst, »Gehen wir zum eigentlichen Problem zurück. Hören Sie, Mademoiselle, ich bitte Sie inständigst, die Angelegenheit ernst zu nehmen. Sie schweben in Gefahr. Heute hat jemand mit einer Pistole auf Sie geschossen.« »Mit einer Mauserpistole?«
Einen Augenblick lang war Poirot verblüfft.
»Ja, warum? Kennen Sie jemanden, der eine Mauser besitzt?«
Sie lächelte.
»Ja, mich selbst.«
»Sie?«
»Ja, die Waffe gehörte Vater. Er brachte sie aus dem Krieg mit. Seitdem liegt sie hier irgendwo rum. Erst gestern habe ich sie in der Schublade gesehen.«
Sie zeigte auf einen altmodischen Sekretär. Aus einem plötzlichen Impuls heraus lief sie hin und zog die Schublade auf. Sie drehte sich um und sah ziemlich ratlos drein. Ihre Stimme bekam plötzlich einen sonderbaren Klang.
»Oh«, sagte sie, »sie ist weg.«